Knacks, der Psycho-Podcast. Herzlich willkommen zu unserem Jubiläums-Podcast, ein Jahr Knacks. Heute sprechen wir über das Thema die Suche nach dem Glück und wie wir mehr Zeit und Glück finden. Wir freuen uns sehr, dass du wieder mit dabei bist. Ich bin Hanna Bohr, Leiterin im Bereich E-Learning bei Kötter und sitze hier mit meinem Podcast-Partner, dem Verhaltenstherapeut und Geschäftsführer von Therapon, Dr. Christian Lüttke. Herzlich
Hallo.
Willkommen an dich.
Dankeschön.
Vielleicht klären wir erstmal zum Einstieg, was Glück denn überhaupt bedeuten kann. Wie würdest du sagen, definierst du Glück für dich persönlich, Christian?
Glück für mich persönlich bedeutet, zufrieden zu sein, ganz tolle Beziehungen zu haben und ein sehr sinnvolles Leben zu führen. Glück bedeutet für mich, in erster Linie mit Menschen zusammen zu sein, die ich liebe, die mich lieben und mit denen ich so mein Leben teile und meine Zeit teile.
Ja, sehr schön. Hat sich deine Definition von Glück denn im Laufe deines Lebens verändert, würdest du sagen?
Auf jeden Fall hat sich meine Definition von Glück verändert im Laufe der Jahre. Früher, als ich jung war, da war Glück eher so etwas wie ein kurzfristiges Vergnügen, wo man einfach unheimlich viel Spaß, Freude hatte beim Sport, beim Feiern, Situationen, Augenblicke, die unfassbar toll sind, die ja wirklich großen Spaß, ein großes Vergnügen bereiten. Aber für mich bedeutet wirklich tiefes Glück mehr als das. Es hat für mich, und das hat sich in meinem Leben verändert, eben mit bestimmten Lebensereignissen zu tun. Zum einen älter zu werden, dann auch andere Rollen zu bekommen. Einer meiner größten Glücksmomente, der mein Leben geprägt hat, ist eben zu heiraten. Es war definitiv die beste Entscheidung meines Lebens. Und alleine dieser Umstand bedeutet für mich wirklich so das Glück, die Liebe meines Lebens gefunden zu haben. Die Geburt meiner Töchter gehört dazu als Familie. Da sind viel mehr ganz, ganz tolle Augenblicke, die eben so mein Glücksempfinden sehr stark verändert haben. Natürlich auch die berufliche Weiterentwicklung als Therapeut. Ich habe eine sehr, sehr hohe Berufszufriedenheit, finde das ist so ein sinnvoller Beruf, wenn man mit Menschen zusammenarbeiten darf, Menschen helfen kann in schwierigen Situationen.
Auf jeden Fall, das finde ich
also
auch.
Also hat so sich für mich das Glück so im Laufe meines Lebens verändert, wirklich ein zutiefst glücklicher Mensch zu sein.
Wenn wir das Ganze einmal auch wissenschaftlich betrachten, welche wissenschaftlichen Erkenntnisse gibt es denn zum Thema Glück?
Es gibt eine ganze Reihe von wissenschaftlichen Erkenntnissen. Es gibt tatsächlich auch die Glücksforschung. Und wenn du dich mit der Glücksforschung beschäftigst, dann taucht auch sehr schnell der Begriff der Lebensqualität auf. Und ich habe das ganz oft erlebt bei Vorträgen, bei Kongressen, egal wo du gefragt wirst, es wird immer wieder von Lebensqualität gesprochen und du bekommst immer ganz unterschiedliche Antworten und das fand ich irgendwie unbefriedigend. Deshalb habe ich vor vielen Jahren selbst mal angefangen, mich mit dem Thema auch wissenschaftlich zu beschäftigen. Was heißt eigentlich Lebensqualität? Und bin ich drauf gekommen, halt mir mal alle Untersuchungen, alle Studien, die es weltweit zu dem Thema gibt, und es sind sehr viele, kann ich dir sagen. Ich habe die mal alle übereinander gelegt und dann geschaut, welches sind die häufigsten Mehrfachnennungen, die in diesen Studien auftauchen. Und die häufigsten Nennungen sind, keine Schmerzen zu haben, ist Ausdruck von Lebensqualität und Glück. Wenn wir keine Schmerzen haben oder frei von Schmerzen sind, wenn wir selbstständig sind, wir können uns bewegen, wir sind mobil, ich kann alleine überall hin, wohin ich will. Selbst wenn ich manchmal eingeschränkt bin, auch Menschen, die vielleicht mit einem Rollator unterwegs sind, sind immer noch selbstständig. Und das ist Teil von Lebensqualität. Ganz wichtig auch, und das taucht auch wieder immer in allen Studien auf, sind soziale Beziehungen. Ja. Wir Menschen sind Sexualwesen und wir sind Sozialwesen. Wir brauchen andere Menschen für unsere Lebensqualität und auch für unser Lebensglück. Mhm. Und einer Punkt, der auch immer wieder in all diesen Studien auftaucht, sind glückliche Gefühle. Mhm. Das heißt also positive Gefühle, sich zu freuen. Auch das taucht immer wieder auf. Und auch das Thema Zeit, also Zeit zu haben. Das heißt also von der wissenschaftlichen Seite her bedeutet Glück eine Kombination aus sozialen Beziehungen, dem persönlichen Empfinden von Zufriedenheit, eben keine Schmerzen zu haben, Menschen um sich herum zu haben, denen wir vertrauen können, die uns mögen, die, mit denen wir gerne Zeit verbringen, um darüber dann eben ja gemeinsame Lebensaugenblicke zu teilen. Und alles das bedeutet dann auch aus wissenschaftlicher Sicht letztendlich glücklich zu sein, also einen Sinn im Leben zu finden und zufrieden zu sein.
Mhm. Ich finde das eigentlich total spannend, was du gesagt hast. Gerade, dass Glück auch ein bisschen anders empfunden wird immer. Es gibt ja Kulturen oder beziehungsweise es gibt ja so eine Art Glücksvoting über die Nationen auf der Welt. Würdest du da sagen, gibt es grundsätzlich Kulturen, die glücklicher sind als andere? Und woran könnte das denn liegen?
Das würde ich auf jeden Fall sagen und das sagt auch die Wissenschaft, denn Glück hängt nicht ab von materiellen Dingen. Mhm. Das, was wir in der Psychologie als Identität bezeichnen, das steht auf 5 Säulen. Es geht um unseren Körper, um unsere Leiblichkeit. Körper ist gelebte Zeit. Bei manchen Menschen könnte man auch von verlebter Zeit sprechen. Also Körper ist Teil der Identität. Es ist die Arbeit und die Leistung, über die wir uns identifizieren. Es ist unser soziales Umfeld, die bestimmen unsere Identität. Mhm. Es geht um materielle Sicherheiten und letztendlich so um unsere Vorstellung, die wir von uns, von dem Leben haben. Und es gibt Kulturen, die, was so materielle Dinge anbelangt, überhaupt nicht so reich sind. Auch ärmere Kulturen, die in meiner Wahrnehmung viel, viel glücklicher sind, weil sie viel Zeit mit der Familie verbringen, mit Freunden verbringen. Die Natur spielt eine ganz wichtige Rolle, also Naturerlebnisse zu haben. Und so gibt es schon einen deutlichen Unterschied. Und ich kenne viele Menschen, die ihr persönliches Glück abhängig machen von materiellen Dingen, wie es früher in der Werbung war. Mein Haus, mein Boot, mein Auto. Aber alles das hat für mich nichts, überhaupt gar nichts mit Glück zu tun, sondern es ist, wie gesagt, ein sinnvolles Leben, ein Leben, das wir vielleicht auch im Dienste für andere Menschen tun können. Das heißt also, wenn wir anderen Menschen helfen können, finde ich, ist das eine extrem wichtige Grundlage für Glück, um darüber dann selbst eine Zufriedenheit zu erleben, Erfolgserlebnisse zu haben. Und da gibt es Kulturen, die, glaube ich, glücklicher sind als andere hochmaterialisierte, hochindustrialisierte Kulturen. Also Glück ist unabhängig von Reichtum.
Mhm. Ja, sehr spannend. Wie kann man denn langfristiges Glück von kurzfristigen Glücksmomenten unterscheiden?
Langfristiges Glück kann man unterscheiden von einem kurzfristigen Vergnügen, wenn man sich die persönliche Entwicklung anschaut. Das heißt also, man sagt, die Zufriedenheit kommt, wenn die Selbstzufriedenheit überwunden ist. Das heißt also, diese eingangs erwähnten Augenblicke, wo ich ganz kurz das Gefühl habe, boah, das war so toll, das war so ein leckeres Essen, wie auch immer. Wenn ich mich davon unabhängig mache, dann bin ich auf dem besten Weg, im Grunde genommen glücklich zu werden. Das heißt, es geht gar nicht nur um diese einzelnen kurzfristigen Erlebnisse, die Spaß, Freude machen, sondern es geht um die persönliche Lebensentwicklung, dass ich mir anschaue, welche Vorstellung habe ich eigentlich von meinem Leben? Wie möchte ich mich entwickeln? Möchte ich alleine leben? Möchte ich mit einem anderen Menschen zusammenleben? Möchte ich in Partnerschaft leben? Möchte ich vielleicht Kinder haben oder keine haben? Mhm. Meine Berufswahl, alles das sind Augenblicke, die eben verantwortlich sind für das Glück. Und Glück ist also ein viel längerer Prozess. Und ich glaube, um wirklich sagen zu können, ich bin glücklich, muss man tatsächlich erstmal einige Erlebnisse gehabt haben. Mhm. dass wir auch unser Leben reflektieren. Es gibt schöne Ereignisse, wie gesagt, kann sein, so Einschulung, der erste Arbeitsplatz, die erste Freundschaft, wie auch immer. Aber es gibt auch Schicksalserlebnisse, die wir alle haben. Erste Trennung oder Verlust von geliebten Menschen oder Unfälle oder Erkrankungen. Und auch das kann uns prägen. Das hat mich sehr stark geprägt in meinem Leben, wo ich mehrfach mehr tot als lebendig war. Ich habe auch schon die letzte Ölung bekommen. Man sagt so Krankensalbung. Und jetzt so rückblickend auf mein Leben würde ich sagen, das sind ganz tiefgreifende Augenblicke, die mich dann noch glücklicher gemacht haben, zu sagen, boah, ich lebe. Gerade war ich im Grunde genommen mehr tot. So können bestimmte Schicksalsereignisse, auch wenn sie sehr, sehr schrecklich sind, am Ende dazu führen, dass wir persönlich reifen. Mhm. Auch wenn wir in dem Augenblick nicht das Gefühl haben, was soll jetzt gut sein an dieser Trennung oder was soll jetzt gut sein, dass ich dieses schreckliche Ereignis jetzt gerade erlebt habe. Und das ergibt sich dann meiner Meinung nach aber erst so im Nachhinein, dass man sieht, irgendwie war es doch für etwas gut. Und wenn es auf jeden Fall dafür ist, dass ich persönlich daran reife, dass ich mich, mein Leben reflektiere, dass ich Dinge nicht für selbstverständlich nehme. Es ist nicht selbstverständlich, gesund zu sein, irgendwie in Sicherheit zu leben. Wir leben hier in Deutschland in einem Paradies. Wir leben wirklich in einem Paradies. Und das ist alles andere als selbstverständlich. Und wenn man sich das bewusst macht, finde ich, kann man schon sehr, sehr glücklich sein.
Also betrachtet man das Glück quasi auch über eine gewisse Zeitspanne, ne? Das finde ich eigentlich.
Man betrachtet das richtig. Glück in einer gewissen Zeitspanne. Ich kann eine Vorstellung haben, wenn ich jung bin, dann haben wir Träume, wir haben Wünsche, wir haben Hoffnungen, wir haben ganz tiefe, ungestillte Sehnsüchte. Und was dann davon eintritt, prägt dann letztendlich auch mein Glücksempfinden. Wenn ich zum Beispiel immer wieder nur Enttäuschungen, immer wieder nur Kränkungen, Demütigungen erlebe, dann kann ich sagen, boah, das ist irgendwie, es ist nicht schön, so wie es läuft. Es sei denn, ich versuche auch darin wieder das Positive zu sehen. So als klinischer Hypnotherapeut frage ich meine Patienten immer, was ist das Gute im Schlechten? Ich sage, was soll denn jetzt gut daran sein? Mhm. Und es gibt in jedem Ereignis, gibt es immer etwas Positives. Und wenn ich mich darauf fokussiere, dann kann ich eine Lebenseinstellung entwickeln. Das heißt also, dass ich so eine positive Grundhaltung einnehme. Also okay, ich kann eh nicht alles beeinflussen und ich nehme die Dinge, wie sie kommen und sage, ja, so ist es jetzt. Und wenn ich das für mich reflektiere, dann kann ich sehr viel daraus lernen, dann kann ich persönlich reifen. Und Glück hat also für mich immer etwas mit einem persönlichen Entwicklungsprozess zu tun, wie wir durchs Leben gehen.
Mhm. Ja, wir wollten das Thema Glück ja sowieso in Bezug zum Thema Zeit setzen. Was für einen Einfluss hat das Thema Zeit denn auf unser Glücksempfinden?
Oh, Zeit hat einen enormen Einfluss auf unser Glücksempfinden. Denn Zeit ist, wie ich finde, so das wichtigste Gut, was uns im Leben geschenkt ist. Ich mache mit meinen Patientinnen und Patienten immer zu Beginn einer Behandlung eine Zeitrechnung auf. Und diese Zeitrechnung, die sieht so aus, dass ich Ihnen erkläre, dass uns im Leben, wenn wir Glück haben, 30.000 Tage geschenkt sind. Wenn wir Glück haben in diesem Leben, dann sind uns 30.000 Tage geschenkt. 30.000 Tage sind exakt 80 Lebensjahre. Und von diesen 30.000 Tagen können wir 10.000 Tage abziehen. Die verbringen wir mit Schlafen. Wir verschlafen ein Drittel unseres Lebens. Es bleiben 20.000 Tage. 9.000 Tage können wir dann abziehen. So lange dauert ein durchschnittliches Berufsleben. Es bleiben 11.000 Tage und dann kann ich weiter runterrechnen. 2.555 Tage verbringen wir im Durchschnitt im Badezimmer und auf dem Klöchen. So lange war ich noch nicht mal auf der Uni. Es sind 7 Jahre unseres Lebens, sitzen wir da auf dem Trönchen im Badezimmer. Es bleiben 8.500 Tage und so können wir dann immer weiter runterrechnen. Wie viel Zeit verbringen wir eigentlich womit? Dann sehen wir, dass die Zeit für die schönen Dinge des Lebens eigentlich immer weniger wert. Und da ist auch der Zusammenhang eben wieder zum Thema Glück, dass ich schaue, wie nutze ich denn die Zeit, die mir geschenkt ist? Tue ich wirklich Dinge, die mich meinen persönlichen Zielen weiterbringen?
Ja.
Oder ist da wieder irgendein Zeiträumer, der mir meine Zeit raubt? Es gibt viele Menschen, die leiden an Zeitarmut. Egal, wenn man fragt, sagt, keine Zeit, muss dies machen, das machen. Menschen haben keine Zeit. Zeit zu haben heute und das öffentlich zuzugeben, das gleicht schon einem sozialen Selbstmord quasi, wie du hast Zeit. Also Zeit hat ganz viel für mich mit Glück zu tun. Mhm. Und zwar vor allen Dingen, wie wir diese Zeit nutzen. Mhm. Mein Opa, der hat immer gesagt, je älter man wird, desto schneller vergeht die Zeit. Aus wissenschaftlicher Sicht größter Blödsinn. Wir haben als Erwachsene exakt genauso viel Zeit, wie wir als Kinder hatten. Mhm. Aber wir haben etwas verloren, was wir alle als Kinder hatten und kannten. Das war das Gefühl der Zeitewigkeit. Zeit hört niemals auf. Wir hatten ein Mehr an Zeit. 6 Wochen Schulferien, unvorstellbar. Mama, was soll ich heute mal machen? Wenn wir uns überlegen, so als Erwachsener, wie schnell vergehen heute 6 Wochen? Wir steigen montags morgens in das Hamsterrad. Das Wochenrennen beginnt, wir schießen durch die Woche, wir schießen durch das Jahr. Und so haben wir das Gefühl, dass die Zeit immer schneller vergeht. Das ist kein guter Weg, um glücklich zu werden. Nur noch Fast Food, alles schnell gehen. Vielleicht diesen Podcast in 2-facher Geschwindigkeit abzuhören, keine gute Idee. Alles muss also schneller werden, alles wird beschleunigt. Aber das ist ein guter Weg, um unglücklich zu werden. Wir können aber, und das ist die gute Nachricht, uns auch als Erwachsene das Gefühl der Zeitewigkeit jederzeit zurückholen. Wie können wir das machen? Indem wir Zeit bewusst nutzen oder Zeit anders nutzen.
Kannst du uns da ein paar Tipps geben?
Ja, wenn du zum Beispiel mal versuchst, 3 Minuten unter Wasser die Luft anzuhalten, können 3 Minuten extrem lang werden. Mhm. Oder wenn du mal einen Halbmarathon läufst, dann können 3 Stunden quälend lang werden. Und wenn wir überlegen, was sind manchmal 3 Stunden so im Arbeitsalltag, dann ehe man sich versieht, zack, ist der halbe Tag vorbei. Das heißt, es geht also darum, wie wir Zeit nutzen. Es geht darum, Zeit bewusst zu nutzen. Mhm. Es gibt eine Studie zum Thema Urlaubsgefühl. Wie war denn Ihr Urlaubsgefühl? Viele Menschen haben jetzt gerade Urlaub verbracht in den Sommerferien. Mhm. Und wenn man Menschen fragt, so Mensch, wie war der Urlaub? Ja, viel zu kurz irgendwie.
Ja. Und das fängt ja schon meist beim Wochenende an.
Das fängt schon beim Wochenende an. Sehr gut. Und das Thema ist wissenschaftlich untersucht worden. Einen Teil durfte ich sogar mal mitbegleiten. Man hat festgestellt, wenn ich jetzt nochmal bei dem Beispiel Urlaub bleibe, bleiben 14 Tage zum Beispiel Urlaub, dann sagen die meisten, boah, die erste Woche super. So, und dann auf einmal die zweite Woche, und dann saß ich schon wieder im Flieger und war zu Hause. Mhm. Womit hat das etwas zu tun? In der ersten Woche ist alles neu. Wir fahren vielleicht an einen Ort, an dem wir noch nicht waren. Wir erkunden alles. Wo ist das Hotel? Wo ist der Swimmingpool? Was ist da? Was ist da? Und in der zweiten Woche kennen wir uns dann quasi schon aus. Und das ist eben das Problem. Dann treten Gewohnheiten ein. Mhm. Und wenn ich in diese gewohnten Muster komme, vergeht die Zeit schneller. Und das Gleiche gilt auch für das Wochenende. Du hast es gerade auch gesagt, also wenn man so Wochenende, ist immer viel zu kurz. Mhm. Aber wenn man mal etwas verändert am Wochenende, einfach mal eine Städtefahrt macht. Ich mache das zum Beispiel sehr gerne mit meiner Frau und meiner Familie. Fahren einfach mal nach Hamburg oder nach Köln. Ein Wochenende dann in einer anderen Stadt fühlt sich ganz anders an, viel länger, weil man ist raus. Wenn ich zu Hause bin, mache ich in der Regel dann auch immer die Dinge, die ich zu Hause mache. Und genauso ist es auch im Urlaub. Wenn man beides miteinander verbindet, Zeitgefühl, Glück, Urlaub, die wissenschaftliche Botschaft ist, dass wir möglichst viel verändern sollten. Mhm. Dass ich also darauf achte, nicht in permanent nur Gewohnheiten oder Verhaltensmuster zu kommen, sondern mich immer wieder verändere. Das ganze Leben ist Veränderung. Und je mehr ich verändere, auch in meinem zeitlichen Ablauf, am Wochenende oder im Urlaub, desto länger fühlt sich nachher die Zeit an. Und das bedeutet wieder, wir können einiges tun, um dieses Zeitgefühl zu nutzen. Das war ja auch deine Frage. Ich habe jetzt ein bisschen weit ausgeholt, kann aber aus psychologischer Sicht ein paar Tipps geben. Das heißt also, es geht darum, erstmal Zeit positiv zu nutzen, dass ich mir etwas sehr Sinnvolles vornehme, dass ich mir genau überlege, was mache ich denn jetzt in dieser Zeit? Das bedeutet auch unangenehme Dinge. Nicht nur arbeiten, sondern auch, keine Ahnung, wenn ich da irgendwie Steuererklärung machen muss oder irgendwelche unangenehmen Arbeiten, die sollte ich bündeln, die sollte ich wirklich strukturiert auf einen Punkt legen. Man sollte sich vor allen Dingen Zeit für Menschen nehmen, mhm. kann ich immer wieder nur empfehlen. Im besten Fall, wenn man das Glück hat, mit der Familie Zeit zu verbringen oder dem Rest der Familie, der vielleicht noch übrig ist oder mit Menschen, mit denen wir einfach gerne zusammen sind. Also immer Zeit mit Menschen verbringen ist eine gute Idee. Mhm. Ich finde, es ist auch wichtig, dass wir uns immer wieder Zeit nehmen, uns zu erinnern, je älter wir werden, das, was Träume vielleicht so in der Jugend sind, das sind Erinnerungen, wenn wir älter werden. Das ist aber eine ganz starke Ressource, eine ganz starke Kraftquelle, wenn ich mich daran erinnere, Mensch, was haben wir schon alles erlebt und was waren das für tolle Augenblicke und boah, wie ist mein Leben vielleicht weitergegangen, dann kann sich an diese Erinnerungen sehr schnell auch ein Gefühl von Dankbarkeit anhängen. Und Dankbarkeit, finde ich, ist eine ganz starke Kraft, ein Heilmittel, wenn man so will, wenn ich mich daran erinnere, wofür bin ich eigentlich wem dankbar? Mhm. Im besten Fall mache ich das jeden Tag. Wofür bin ich heute wem dankbar? Das kann ich für mich selber reflektieren und das müssen keine tiefgreifenden Dinge sein. Mhm. Dann sage ich, ja, heute früh eine Verkäuferin gefragt, wo steht das? Die hat mich zu diesem Regal geführt und gesagt, ich zeige Ihnen das. Sag ich, ja, der bin ich zum Beispiel sehr dankbar. Das kann natürlich auch weitergehen, wenn ich mich in meinem Leben weiter zurückerinnere. Und wenn ich das dann noch zum Ausdruck bringe, wenn ich dann dieser Verkäuferin oder diesen Menschen sage, Mensch, ich wollte einfach mal sagen, bin dir sehr dankbar, mhm. Hanna, für ein Jahr Podcast, ja. Bin ich dir sehr, sehr dankbar. Macht unheimlich viel Spaß.
Ich dir auch.
Dankeschön. Das heißt also, diese Erinnerungen und Dankbarkeit, wenn wir uns das bewusst machen, das macht einfach glücklich. Deswegen, Mensch, das waren so viele schöne, tolle Augenblicke. Bin da wirklich sehr dankbar. Mhm. Ich finde auch, und das ist auch ein weiterer Tipp, sich immer wieder Zeit zu nehmen für die Selbstfürsorge. Das heißt also, dass wir uns auch mal immer nur um uns selbst kümmern. Nicht nur für die anderen da sind. Andere Menschen sind wichtig, aber wir brauchen auch Zeit einfach nur für uns. So um unsere eigenen Bedürfnisse zu kümmern, uns weiter persönlich zu entwickeln. Und ich finde, es ist wichtig, immer wieder auch Zeit zu haben zum Nachdenken und Nachfühlen. Mhm. Das heißt also, dass wir auch so ruhige Augenblicke mal haben müssen und nicht nur gehetzt, getrieben sind im Arbeitsalltag, in der Freizeit, sondern dass wir uns einfach mal ein paar Minuten Zeit nehmen, buchstäblich so durchzuatmen und Mensch, dann erstmal so wieder nachdenken, fühlen, welche Wünsche, Sehnsüchte gibt es. Und dann, wenn ich das noch steigere, mir dann auch Zeit nehme, mich mal zu langweilen. Das kennen viele Erwachsene nicht mehr. Es war in der Antike, war die Langeweile die Göttin der Innovation, der Neuschöpfung. Das heißt, wir müssen uns langweilen, um auf neue Ideen, um auf neue Gedanken zu kommen. Das bedeutet also, die Zeit ist ein ganz wesentlicher Faktor, nicht nur in unserem Leben, eben die Zeit sinnvoll zu nutzen, die uns im Leben geschenkt ist. Und Zeit ist eine wichtige Kraft, um letztendlich auch glücklich zu sein. Wenn ich die Zeit also so nutze und so verbringe, wie ich es mir eigentlich vorstelle, wie ich es mir wünsche, dann kann die Zeit sehr glücklich machen.
Jetzt haben wir auch viel über schöne und glückliche Zeiten gesprochen. Kann man denn deiner Meinung nach, gerade als Verhaltenstherapeut, du bist da ja viel in solchen Situationen oder wirst viel mit solchen Situationen auch mal konfrontiert, kann man denn auch in schwierigen Zeiten glücklich sein?
Ja, man kann natürlich auch in schwierigen Zeiten glücklich sein. Als Verhaltenstherapeut würde ich sagen, schwierige Zeiten im Leben sind selbstverständlich. Nicht nur, wenn wir heiraten, sagen wir in guten und in schlechten Zeiten, sondern auch das Leben hält immer gute und auch schwierige Zeiten für uns bereit. Und nicht alles liegt in unserer Hand. Wir alle erleben ganz schwierige Zeiten, die mit Veränderungen zu tun haben, die mit Trennungen zu tun haben, die manchmal mit Kränkungen, Demütigungen, Verletzungen zu tun haben, wo wir in unseren Gefühlen eingeschränkt sind. Und trotzdem können diese schwierigen Zeiten am Ende doch auch etwas sehr, sehr Positives und Glückliches haben, eben wenn wir uns selbst immer wieder fragen, was ist das Gute im Schlechten? Auch in dieser schwierigen Zeit kann ich die Erfahrung machen, boah, das war eine der schlimmsten Zeiten in meinem Leben. Und plötzlich waren da Menschen, mit denen habe ich überhaupt nicht gerechnet, dass diese Menschen plötzlich an meiner Seite waren. Ja. Andere haben mich massiv enttäuscht, dass ich dachte, hä? Er oder sie ist jetzt nicht da, von denen ich gedacht habe, die sind sofort bei mir, waren es nicht. Das heißt, ich kann in schwierigen Zeiten die eine oder andere Überraschung erleben. Und ich finde, das kann sehr glücklich machen. Oder alleine auch zu erleben, ich habe diese schwierige Zeit, ich habe das echt gut hingekriegt, auch wenn mir keiner geholfen hat. Hat mir keiner zugetraut. Das ist ein Gefühl, wir nennen das in der Psychologie, das Gefühl der Selbstwirksamkeit, also Erfolgserlebnisse zu haben. Ich habe das geschafft, ich habe das einfach ausgehalten. Ich habe selber nicht geglaubt, dass ich es schaffe, aber ich bin ganz stolz auf mich und das können wir und dürfen uns dann auch selbst sagen. Das heißt, schwierige Zeiten im Leben sind selbstverständlich. Wir sollten keine Angst haben vor schwierigen Zeiten, sondern wir sollten uns dann erinnern, was sind eigentlich meine Stärken, was sind meine Kräfte. Wir dürfen auch in schwierigen Zeiten unseren Fragemuskel trainieren. Das heißt, wir dürfen auch mal um Hilfe bitten, fragen, wieder andere Menschen. Kannst du mir mal helfen? Ich kann nicht mehr. Anna, bei diesem Podcast vielleicht am nächsten. dann bin ich wieder bei den Menschen. Das heißt also, wir sollten auf der einen Seite uns selber immer wieder reflektieren. Mensch, ich habe das geschafft, Erfolgserlebnisse zu haben. Wir sollten uns dann auch in solchen schwierigen Zeiten belohnen. Das heißt, ich tue mir etwas Gutes. Und das muss nichts Materielles sein. Das kann einfach mal bedeuten, schönen, leckeren Espresso zu trinken oder ich gucke mal ganz in Ruhe meine Lieblingsfolge bei Netflix oder einem anderen Streamingdienst oder ich gehe einfach mal irgendwie zum Wellness, wie auch immer. Das heißt, ich finde immer wichtig, dass wir uns dann in schwierigen Zeiten auch belohnen und die Erfahrung machen, da sind Menschen irgendwie, die sind bei mir und dass wir das Gefühl haben, geborgen, beschützt zu sein in schwierigen Zeiten, also nicht alleine zu sein und das kann dann auch wieder so ein Glück, dass ich nicht alleine war.
Ja, ich finde, das ist eine total schöne Sicht und auch Herangehensweise an das Ganze, zumal schwierige Zeiten ja auch häufig welche sind, die man selbst eigentlich nicht richtig beeinflussen kann, ne?
Wir können, die wenigsten Menschen wünschen sich schwierige Zeiten, also das wollen wir eigentlich nicht erleben. Aber diese schwierigen Zeiten, die bringt das Leben ganz automatisch mit sich. Wir können uns darauf vorbereiten. Das beginnt im Grunde genommen schon in unserer Ursprungsfamilie. Wir haben auch in einem Podcast schon mal darüber gesprochen. Man kann im Grunde genommen mit einer einzigen Frage herausfinden, ob ein Mensch glücklich, zufrieden, unbeschwert durch sein Leben geht oder eben nicht. Und diese eine Frage, die findet man in keinem Fragebogen, in keinem Anamnesebogen, nirgendwo. Ich stelle diese Frage seit 38 Jahren meinen Patientin. Die Frage lautet, fühlst du dich geliebt? Fühlst du dich geliebt? Und wenn ein Mensch diese Frage mit Ja beantwortet, dann bin ich immer sehr beruhigt, wenn ich weiß, es gibt wenigstens einen einzigen Menschen, der mich bedingungslos liebt, egal was passiert, egal was mir geschehen ist. Das ist eine der wichtigsten Erfahrungen, dass ich sage, okay, ich bin nicht alleine, da ist ein Mensch, der liebt mich. Und damit lege ich im Grunde genommen die Grundlage so, mit welcher Haltung gehe ich durch das Leben. Ich sage, ja, klar, ich traue so meinen eigenen Kräften, meinen eigenen Stärken. Und egal was kommt, egal was das Leben für mich bereithält, wir schaffen das gemeinsam, Hanna, wir schaffen das. Und das, finde ich, ist immer eine ganz wichtige Botschaft. Ja. Die sage ich nicht nur meinen Patientinnen, sondern das ist auch die Haltung innerhalb meiner Familie, in meinem Freundeskreis. Egal, was passiert, egal, wir schaffen das zusammen. Freundschaft heißt deshalb Freundschaft, weil man mit Freunden alles schafft. Und es geht wirklich um dieses Gemeinsam. Ja, das ist für mich Inbegriff von Freundschaft. Ja. Und wenn ich diese Erfahrung schon früh, im besten Fall natürlich in meiner Kernfamilie mache, diese Erfahrung dann über meinen Freundeskreis mache und wir brauchen gar nicht so viele, vielleicht 2, 3 Freundinnen oder Freunde zu haben, wo ich weiß, die kann ich heute Nacht um 4 Uhr anrufen, egal. Ich weiß, die sind da und wir schaffen das dann gemeinsam. Dann habe ich eine extrem gute Grundlage, um wirklich mental, robust, gut gewappnet durch das Leben zu gehen. Egal, welche schwierigen Zeiten das Leben für mich bereithält, wir werden das gemeinsam schaffen. Und, so viel kann ich schon mal spoilern, es gibt ein Happy End. Für uns alle.
Sehr gut. Da werden sich alle Zuhörer auf jeden Fall freuen. Ich würde zum Abschluss nur noch gern einmal wissen, kann sich das Empfinden von Glück denn deiner Meinung nach auch auf die Arbeit auswirken?
Ja, oh ja, weil die Arbeit, ich habe das ja bei meiner Zeitrechnung vorhin ganz kurz deutlich gemacht, durchschnittlich verbringen wir 9000 Tage unseres Lebens auf der Arbeit und mitarbeiten. Das bedeutet, im Wachzustand verbringen wir mehr Zeit auf der Arbeit und mitarbeiten mehr als mit unseren geliebten Menschen. Auf der Arbeit sind wir mit Menschen zusammen, die wir uns nicht mehr aussuchen können, wo wir manchmal Aufgaben vollrichten müssen, die nicht immer einen tiefen Sinn ergeben. Und von daher finde ich es wichtig, dass wir im besten Fall eine Arbeit haben, die sinnvoll ist. Dass ich die Möglichkeit habe, mich weiterzuentwickeln, dass ich Erfolgserlebnisse habe, finde ich ganz wichtig im Beruf. Die Bezahlung ist das eine, deshalb gehen wir arbeiten. Arbeit ist dazu da, damit wir gut damit und gut davon leben können. Wir gehen arbeiten, um unsere Kohle zu verdienen. Die wirklich wichtigen Dinge passieren außerhalb der Arbeit, aber das Glücksempfinden ist schon wichtig für die Arbeit, weil beides einander bedingt. Mein privates Leben bedingt mein berufliches, wie auch mein berufliches Leben Auswirkungen auf mein Privatleben hat. Das heißt also, im besten Fall sprechen wir von gesunder Arbeit. Und gesunde Arbeit aus wissenschaftlicher Sicht bedeutet, wir wollen gefördert werden, wir wollen gefordert werden. Ich möchte Rückmeldungen bekommen, ich möchte weiterentwickelt werden. Ich möchte auf der Karriereleiter immer ein bisschen weiterkommen. Ich möchte unfassbare Erfolgserlebnisse haben. Und wenn das der Fall ist, dann kann die Arbeit nicht nur gesund sein, sondern sie kann mich sehr zufrieden machen. Und das wiederum ist eben ein Baustein für das Glück. Was natürlich mir dann auch privat viel mehr Sicherheit verschafft. Also ich finde, dass die Arbeit nicht nur einen ganz großen Raum in unserem Leben einnimmt. Und wenn wir darauf achten, dass unsere Arbeit aber wirklich gesund ist und wir zufrieden sind, eben nicht mit Bauchschmerzen morgens zur Arbeit fahren, ist das eine gute Ausgangsbasis dafür, um wirklich glücklich zu sein, langfristig.
Ja, perfekt. Vielen Dank. So setze ich das Puzzle dann in seinen Einzelteilen zusammen. Ja, vielen, vielen Dank für deine großartigen Antworten in unserer Jubiläumsfolge. Das Thema unserer nächsten Podcast-Folge lautet, seid gespannt, Magie, wie wir die Kraft der Vorstellung nutzen können. Wir freuen uns, wenn du auch wieder mit dabei bist. Also bis zum nächsten Mal. Knacks, der Psycho-Podcast.